Bankgeflüster. Der Podcast der Raiffeisen Bank Wels.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wir Bankgeflüster. Ich freue mich heute wirklich sehr, dass ich einen ganz besonderen Gast bei mir begrüßen darf. Thomas Breziner, einer der erfolgreichsten und bekanntesten deutschsprachigen Kinder- und Jugendbuchautoren. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, ich danke für die Einladung.
Ja, wir freuen uns wirklich sehr. Sie sind seit 1990 ungefähr aktiv. Den Durchbruch haben Sie aber und den Erfolg vor allem auch mit der Krimireihe Die Knickerbocker Bande geschafft. Seither haben Sie mehr als 600 Bücher veröffentlicht, die in über 35 Sprachen erschienen sind und insgesamt wurden mehr als 70 Millionen Exemplare verkauft. Also das ist wirklich unglaublich. Wenn ich noch ein bisschen weiter erzählen darf, zu Ihren bekanntesten Reihen zählen aber neben der Knickerbocker Bande auch Tom Turbo, kennt man natürlich, 7 Pfoten für Penny, Ein Fall für dich und das Tigerteam und viele, viele weitere. Teilweise haben Sie auch TV-Produktionen dann begleitet oder die Bücher wurden quasi, aus den Büchern wurden TV-Produktionen gemacht, Hörspiele, aber auch Apps. Ja, schön, dass Sie da sind. Wir quatschen jetzt ein bisschen. Vorerst würde mich einmal interessieren, wie hat denn die Reise jetzt als Kinderbuchautor begonnen oder gab es da einen bestimmten Moment oder einen Auslöser?
Ja, ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass ich das alles mache, was ich jetzt in meinem Leben gemacht habe. Ich habe immer gerne Geschichten erzählt, mit 7, 8, 9 Jahren schon. Ich glaube, ich habe mit 9 Jahren zum ersten Mal versucht, ein Buch zu schreiben, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass das ein Beruf werden kann. Hm. Ich habe mit 16 einen Wettbewerb gewonnen, zu dem ich Fernsehdrehbücher eingeschickt habe für eine Kinderserie. Und das war sehr entscheidend, denn nach der Matura sind die dann weitergegangen, wirklich ins Fernsehen. Und ich habe mit 19 Jahren schon für das Fernsehen professionell Drehbücher geschrieben.
War toll.
Fürs Kinderprogramm. Und so ging es dann weiter, weiter. Ich habe immer geschrieben fürs Radio, Gute-Nacht-Geschichten, Hörspiele. Und dann eines Tages kam ein Verlag und hat mich gefragt, ob ich nicht auch Bücher schreiben möchte. Und ich habe Nein gesagt, weil ich so beschäftigt war zu dieser Zeit, dass ich mir gedacht habe, nein, Bücher, das ist sehr umfangreich, ich lese zwar gern, ich habe als Kind immer viel und gern gelesen, nein. Ich habe gesagt, nein. Und die sind mehrfach gekommen und schließlich habe ich dann zu ihnen gesagt, na gut, aber wenn, dann schreibe ich nur eine Buchserie und habe dann eine A4-Seite gebracht, auf der drauf stand Die Knickerbocker Bande, 7 Zeilen, was es sein soll und 10 Titel. Und der Verlag hat das angeschaut und gesagt, das machen wir und hat mir einen Vertrag gegeben.
Jetzt habe ich Gänsehaut.
So hat's begonnen. Und dann habe ich mein erstes Buch geschrieben.
Ja.
Das habe ich aber wieder gelöscht. Da war ich nicht zufrieden. Dann habe ich ein zweites geschrieben. Das habe ich abgegeben. Und der Verlag hat mich angerufen und gesagt, weitermachen, weiterschreiben.
Ich finde es so großartig, dass man mit dem Alter schon so eine Vision auch hat und so genau weiß, was man will. Und das
wusste ich nicht. Nein, überhaupt nicht.
Haben Sie einmal geschaut, was draus wird, oder?
Ich habe einfach das gerne gemacht. Ich habe alles gerne gemacht. Ich habe gerne beim Fernsehen gearbeitet, als Drehbuchautor. Ich bin dort Regieassistent geworden. Mit 20 habe ich Regie geführt. Mhm. Ich bin durch einen puren Zufall vor die Kamera gekommen. Also ich habe das alles immer sehr gerne gemacht und so gut ich nur konnte, auch wenn mir eigentlich immer die Knie geschlottert haben. Und das ist es. Und daraus hat sich dann vieles entwickelt und eins ging ins andere. Und heute muss ich schon etwas dazu sagen, dass 50% meiner Arbeit sind heute für Erwachsene.
Gibt es vielleicht auch Geschichten, die Sie als Kind geprägt haben oder die Sie selber gerne gelesen haben und die Sie dann vielleicht auch für Ihre Arbeit inspiriert haben?
Ja, da gibt es zwei. Das eine sind die Kinder aus Bullabü. Das war einfach eines meiner Lieblingsbücher. Das zweite Buch ist sehr ungewöhnlich. Ich hatte eine Kinderfrau, meine Eltern haben am Nachmittag gearbeitet und ja, die kam 4-mal die Woche und hat auf mich aufgepasst und mit mir Hausaufgaben gemacht und eben auch gelesen. Und sie hat immer gebracht die Neue Romanzeitung. Das ist eine Zeitschrift gewesen, in der neue Romane so in Fortsetzungen abgedruckt wurden. Und Da gab es einen Roman, Hinter uns steht nur der Herrgott, ein Chirurg erinnert sich. Und das war unser Lieblingsroman. Mhm. Den hat sie mir Woche für Woche das neue, neuen Abschnitt vorgelesen und wir haben gezittert um die Patientin auf Zimmer 22 und warum der Patient im dritten Stock sogar in den Operationssaal seine Aktentasche mitnehmen will und so weiter und so weiter. Es war ein Buch, das mir unvergesslich geblieben ist.
Ja, man hört es, man weiß noch heute, Sie wissen noch alles ganz genau über die Patientin auf Nummer 22. Welche Botschaften möchte man denn als Kinder- und Jugendbuchautor den Kindern, aber vielleicht auch den Eltern mitgeben mit seinen Büchern?
Meine Botschaft, die ich Menschen mitgebe, weil ich sage heute, ich bin ein Geschichtenerzähler für alle Altersgruppen. Mhm. Und die Botschaft, ich habe nie aus dem Kopf heraus eine Botschaft entwickelt, sondern das kommt aus mir heraus. Und das ist es, Begeisterung zu wecken. Mhm. Und zu bestärken, dass man viel machen kann. Zu zeigen, dass diese Welt viel zu bieten hat. Zusammenhalt bringt wirklich weit. Achtung, Respekt ist wichtig. Und Abenteuer zu schildern, in die Menschen eintauchen können, wo sie wirklich etwas Ungewöhnliches erleben können, sich wohlfühlen, nachher sagen, wow, das hat mich berührt oder ich habe etwas mitgenommen. Das ist das, was ich mache, aber das kommt nicht aus meinem Kopf, das kommt aus meinem Herzen und meinem Bauch.
Mhm. Und so entwickelt man dann auch die Figuren?
Die Figuren, ja. Ich glaube, ich wäre Mitglied der Knickerbocker-Bande gerne gewesen als Kind. Das wäre, glaube ich, mein Traum gewesen. Ich war eher ein Einzelgänger. Ein Fahrrad für Tom Turbo hätte ich gerne gehabt. Mhm. Also das sind ja auch alles Sachen, die mir selber Spaß machen müssen. Geschichten müssen mich herausfordern. Ich muss Freude und Lust daran haben, sie zu schreiben. Das ist das Wichtige. Und wie gesagt, ich sehe mein Publikum immer vor mir, im Geiste, wenn ich schreibe. Und dann überlege ich mir, würden die jetzt gespannt zuhören, ja oder nein? Und nur wenn ich das Gefühl habe, sie würden zuhören, schreibe ich es auch so hin.
Sie haben jetzt vorher schon wunderschöne Attribute angesprochen, auch Werte wie Mut, zum Beispiel Empathie oder Selbstvertrauen, brauchen Kinder ja ganz, ganz viel. Und die brauchen ja ganz viel Bestärkung. Was können die Sie da vielleicht auch Eltern mitgeben, wie sie die Kinder jetzt mehr bestärken können oder ihnen diese Werte vermitteln könnten?
Aus meiner Beobachtung ist etwas so, so wichtig. Zu erkennen, dass jedes Kind mit seiner Geburt bereits eine Persönlichkeit mitbringt. Und Eltern, die mehrere Kinder haben, wissen ja, dass Kinder schon also im Kleinstkindalter völlig unterschiedlich sind. Mhm. Respekt vor dem Menschen zu haben, der das Kind ist und nicht zu glauben, dass das eine Plastilinfigur ist, die ich jetzt zurechtdrücken muss. Einfach zu schauen, wie das Kind auf die Welt, auf das Leben zugeht. Es begleiten, Erziehung ist das Lernen von Spielregeln fürs Leben, das ist unumgänglich, das ist wichtig. Und gleichzeitig aber eben Mut zu machen, das zu tun, dem zu folgen, was die Leidenschaft des Kindes sein kann. Mhm. Und genau hinzuschauen und das zu bestärken, ich glaube, das ist einer der wesentlichsten Punkte.
Ja, und das Kind einfach, wie gesagt, in seiner individuellen Persönlichkeit fördern,
ja,
fordern und bestärken.
Ja.
Mhm. Wunderschön. Was glauben Sie, welche Rolle spielt auch heute natürlich Vorlesen in einer Zeit, in der die Kinder ja sehr oft und sehr bald schon am Handy sind, am Tablet sind und irgendwie zum Einschlafen irgendwas spielen? Früher hat man sie halt hingesetzt und hat den Kindern Geschichten vorgelesen. Wie sehen Sie das heute? Was glauben Sie, wie wichtig wäre das noch?
Genauso, unverändert.
Ja.
Das ist der direkteste Kontakt. Das ist ja auch ein Erlebnis für den Erwachsenen, gemeinsam mit dem Kind. Es ist ein gemeinsames, ja, Erleben. Das Wichtige ist, dass die Geschichte dem Kind gefällt. Mhm. Das ist einmal das Allerwichtigste, dass man nicht glaubt, man muss dem Kind was aufs Auge drücken oder es muss jetzt ein Anführungszeichen gutes Buch lesen, sondern es muss die Geschichte vorgelesen auch bekommen, die das Kind berührt. Mhm. Und aus meiner Erfahrung macht das dann viel Freude, beiden, aber natürlich, Kinder haben auch die Eigenschaft, dass sie manches 20 Mal hören wollen und da braucht man als Erwachsener sicher eine Menge Geduld. Aber es ist ein Erlebnis miteinander und viele, die den ganzen Tag arbeiten, ihr Kind hauptsächlich am Abend sehen, sagen ja auch, diese 10 Minuten, Viertelstunde vielleicht, vor dem Einschlafen auch, beim Vorlesen, das ist ein ganz intensives Erlebnis für beide Seiten.
Ja.
Wer sich dafür Zeit nimmt, ist
ist wichtig. Ein wichtiger Faktor, genau, weil da kommen ja auch oft von den Kindern beim Einschlafen Sorgen, die sie den Tag beschäftigt haben, die dann so in Gang kommen, die dann am Abend vor dem Bett gehen, war bei uns auch immer so, mit meinem Sohn, die dann besprochen werden. Und da haben wir einfach auch Zeit miteinander. Und die gemeinsame Lesezeit kann ja auch die Eltern erinnern an die eigene Kindheit oder die eigenen Kindheitsträume können hier wieder hochkommen. Und wenn man sich ein bisschen in der Psychologie auskennt, das innere Kind auch berühren. Mhm. Also ist es ja auch ein wunderschöner, heilsamer Weg für die Eltern, oder?
Ja.
Und ein berührender.
Absolut.
Mhm. Die Geschichten richten sich an Kinder, aber auch an Erwachsene. Was können sich die zum Beispiel mitnehmen?
Naja, ich habe seit 10 Jahren, also vor 10 Jahren dann wirklich ein neues Kapitel in meinem Leben zusätzlich aufgeschlagen, indem ich gesagt habe, ich bekomme so oft erzählt, dass ich Kindern viel Freude mache. Danke für eine schöne Kindheit ist ein Satz, den ich oft höre, der mich sehr berührt, den sehe ich als eine ganz hohe Auszeichnung. Ich habe mich mein Leben lang damit beschäftigt, wie man Freude ins Leben bringt. Und zwar aktiv. Nicht darauf warten, dass etwas Schönes passiert und dann freue ich mich, sondern wie kann ich durch dieses Leben gehen, bei all dem, was uns auch um die Ohren fliegt, und Lebensfreude haben. Und da habe ich sehr, sehr viel dazu gelernt, denn diese Karriere, die ich gemacht habe, die wunderbar ist, aber die hat mich auch ordentlich durchgebeutelt oft. Ja. Und ich hatte sehr gute Begleiter an meiner Seite, Menschen, von denen ich viel gelernt habe. Und was ich da gelernt habe, habe ich mir gedacht, das würde ich gerne erzählen und habe dann begonnen, zum Teil auf Social Media. Aber ich glaube, bis heute sind, ich weiß nicht wie viele, 20, 25, 30 Bücher erschienen. Das sind Erzählungen über die Zufriedenheit, über die Zuversicht. Was soll ich mir wünschen, wenn ich nicht weiß, was ich will, heißt eins davon. Viele Ratgeber, wie zum Beispiel, tu es einfach und glaub daran, wie du mehr Freude ins Leben bringst. Das ist ein Buch, das Nummer 1 auf der Bestsellerliste wurde, was mich natürlich sehr, sehr gefreut hat. Mhm. Und darin tue ich das Gleiche im Endeffekt, was ich für Kinder gemacht habe. Mhm. Ich versuche, fürs Leben zu begeistern, zu bestärken, dass wir viel daraus machen können, auch wenn es manchmal düster aussieht, auch wenn es manchmal schwierig ist. Mhm. Das ist ein Teil. Aber wie wollen wir damit umgehen?
Mhm. Darf ich die Frage vielleicht stellen? Was darf ich mir wünschen, wenn ich nicht weiß, was ich will?
Das ist ein Buch, das ist eine Erzählung, ja. Das ist eine Erzählung, wo ein Mensch an einem Punkt steht, wo er sagt, er weiß einfach nicht mehr weiter, ist auch nicht zufrieden im Leben und dann sich einen Lebenstraum erfüllt, nämlich auf eine Insel zu fahren und dort, ich glaube, 6 Wochen zu verbringen, alleine in einem Haus am Strand, in einem kleinen, und dann auf dem Flug dorthin wird ihm erzählt, dass es den Strand der Wünsche gibt. Mhm. Und auf den man gehen soll und wo man herausfindet, was man sich überhaupt wünscht. Wenn man nicht weiß, was man sich wünschen soll, dann muss man dem Leben Chancen geben. Was tun? Aus dem Alltag aussteigen, in Bewegung kommen, sich umschauen. Wer führt ein Leben, wo ich sage, das ist ein Mensch, der erfüllt ist. Ein
Vorbild.
Ja. Mhm. Und was kann ich hier sehen, was kann ich davon lernen? Das sind so viele Sachen, die ich aufnehmen kann und die dann mir sehr wohl zeigen werden, was ist mein wahrer Wunsch? Nicht der Wunsch, den ich glaube, erfüllen zu müssen für meine Eltern, für meine Ehepartnerin, meinen Ehepartner oder für die Menschen rundherum, sondern was brennt da wirklich in mir?
Mhm. Toller Zugang. Vor allem geht es ja ganz oft, dass die Menschen den Sinn im Leben verlieren, ja.
Mhm.
Und die Sinnfrage so, was soll ich mir wünschen, wenn ich ja gar nicht mehr weiß, was macht alles Sinn? Mhm. Schön, gefällt mir sehr gut. Ja, inwiefern, wir sind ja heute auch bei einer Veranstaltung bei einer Bank. Und da geht es ja auch um Führungskräfte und Entscheidungsträger, die auch Zukunft gestalten, ja, in einer gewissen Form. Aber was bedeutet für Sie Zukunft gestalten, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene?
Ja, Zukunft gestalten heißt, dass ich mir darüber klar werde, in welche Richtungen ich gehen will, was ich schaffen will, erschaffen will, worauf es mir im Leben ankommt. Und ich glaube, das ist wirklich etwas sehr Individuelles, wo es kein Gut, kein Schlecht gibt, wenn es etwas Konstruktives ist. Destruktiv darf es niemals sein, das ist klar.
Mhm.
Aber es gibt Menschen eben, die sagen, Familie ist für mich das Allerwichtigste. Und ich will gar nicht so viel arbeiten und auch nicht so viel verdienen. Mir ist viel mehr Zeit wichtig, dass wir unsere Zeit miteinander verbringen. Das ist doch großartig. Väter, die sagen, sie wollen zu Hause bleiben bei den Kindern. Ja, warum denn nicht? Eine meiner besten Freundinnen ist eine Familienmanagerin. Ihr Mann ist ein Top-Manager. Sie hat 30 Jahre die gesamte Familie wirklich gemanagt. Ja. Keine Sekunde, dass sie sagt, ich bereue es, dass ich zu Hause geblieben bin oder so. Sie liebt es. Mhm. Also herauszufinden auch, wo ich sage, wo ist mein Platz? Was erfüllt mich? Mhm. Und wofür habe ich Begeisterung? Was ist meine Leidenschaft?
Wenn man jetzt Kindern und ihren Eltern einen einzigen Satz mitgeben würde, den sie mitgeben könnten, wie würde dieser lauten?
Ich glaube nicht, dass es diesen Universalsatz gibt. Ich sage noch einmal, ich glaube, dass eine ganz wichtige Aufgabe ist, heute mehr denn je, für das Leben, für die Welt, auf der wir leben, zu begeistern und zu bestärken, dass wir sehr wohl viel gestalten können. Keiner von uns kann die ganze Welt verändern, aber jeder von uns kann den Kreis rund um sich verändern. Mhm. Und wenn ein Kind mit den 20 Metern rund um sich umgehen kann und etwas machen kann, und wenn man es dabei begleitet und eben auch bestärkt, dann ist schon viel getan.
Mhm. Man hat jetzt in den letzten Tagen oft gehört, auch in den Medien, was ich persönlich sehr schlimm finde, dass man von einer Lost Generation spricht, einer verlorenen Generation. Was man da den Kindern mitgibt, wenn man ihnen impliziert, ihr seid eh zu faul oder ihr schafft's nichts oder mit euch kann man nichts anfangen und euch freut's nicht arbeiten und so weiter, hört man ja immer mehr. Also ich würde das auf keinen Fall unterschreiben. Es hat sich nur einfach einiges verändert. Wie sehen Sie die Veränderung von früher, von den Kindern und Jugendlichen zu heute und die Auswirkungen?
Also jetzt muss ich sagen, wenn ich mir anschaue, was die Hauptthemen sind, die Kinder und Jugendliche beschäftigen, dann geht es hauptsächlich darum, wer bin ich, was kann ich, wie sehen mich andere, wie behaupte ich mich gegenüber anderen in einer Gruppe, in einer Clique.
Das gab es früher auch schon.
Alles gab es. Ja, ich habe Angst, ich verstehe mich mit meinen Eltern, ich fühle mich nicht verstanden von meinen Eltern. Ich habe Sorge, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht gut genug ausschaue und so weiter. Also ich glaube, es gibt eine Grundthematik in vielen Variationen, die hat sich überhaupt nicht verändert.
Ja, gut. Unterschreibe, ja.
So, und jetzt geht es darum, dass ich nach wie vor sehr fest daran glaube, dass es extrem viel Potenzial in Menschen gibt und es oft darum geht, wie es geweckt wird, wie es gefördert wird. Und in einer Zeit, wo im Radio verkündet wird, endlich langes Wochenende, wir rufen Ihren Chef an, dass er Sie 2 Stunden früher nach Hause gehen lässt, darf man sich nicht wundern, wenn dann Menschen ein gestörtes Verhältnis zur Arbeit haben oder sagen, Arbeit ist schlecht.
Ja.
Wenn ständig von Work-Life-Balance gesprochen wird, dann frage ich mich, was das sein soll, weil ein Drittel unserer Lebenszeit verbringen wir mit Schule und Arbeit. Mhm. Und da leben wir nicht. Da sind wir tot oder was? Mhm. Diese Unterscheidung halte ich zum Beispiel für so gefährlich. Also diesen Begriff halte ich für wirklich gefährlich. Das heißt jetzt nicht, dass sich jeder abrackern soll. Na, überhaupt nicht. Aber ein ausbalanciertes Leben führen, sich bewusst sein, welche Teile es gibt, Arbeit, Familie, Freizeit, Hobby, Reisen, etwas lernen, etwas kennenlernen und so weiter. Also da gibt es so einen Kanon und dann muss jeder sagen, wie kann ich das am besten ausbalancieren, damit es für mich ein Gleichgewicht gibt und ich auch im Gleichgewicht bleibe. Mhm. Ich glaube, es gehört hier einfach auch wirklich gefördert und gezeigt, dass Leistung etwas ist, das verbunden werden kann mit Freude. Aber es ist anstrengend. Ja, das Leben ist anstrengend. Mhm. Etwas zu schaffen ist anstrengend. Mhm. Dazu stehen. Ich glaube, das sind extrem wichtige Sachen. Wer allen Ernstes über eine Lost Generation redet, also ich muss schon ehrlich sagen, das sind Worte, die im Endeffekt Hoffnungen, Bestrebungen, Sichtweisen junger Menschen abtöten können.
Genau.
Es ist unverantwortlich.
Ja, genau. Dankeschön. Jetzt noch ein paar Abschlussfragen. Was war denn, ich glaube, Sie haben es vorher sogar schon gesagt, aber was war denn eine der schönsten Rückmeldungen, außer danke für die schöne Kindheit, die Sie von einem Kind oder Elternteil je erhalten haben? Was kam da so?
Also ich muss sagen, dieser Satz, danke für eine schöne Kindheit, berührt mich deswegen so, weil er wirklich aus so vielen Ländern auch gekommen ist. Mhm. Und meine Bücher sind ja ein sehr großer Erfolg in China geworden. Und ich muss schon sagen, es berührt mich in meiner zweiten Heimat London, wenn mich auf der Straße chinesische Studenten aufhalten, ja, und ansprechen und mir erzählen, wie sie das empfunden haben. Kinder, die mir heute sagen, ich hatte keine sehr schöne Kindheit, mein Elternhaus war nicht sehr gut, ich habe mich in deine Bücher und Geschichten zurückgezogen und war dort gut aufgehoben, und ich danke dir, weil ich heute die Kraft habe, eine bessere Familie und ein besseres Familienleben zu führen.
War schön.
Dann sind das alles Sachen, die mich berühren, wenn mir Studentinnen und Studenten sagen, sie haben ein naturwissenschaftliches Studium ergriffen, weil Forscher Express sie so fasziniert hat, dann sieht man, was Fernsehen auslösen kann. Also ich glaube, da bin ich reich beschenkt an solchen Aussagen, und ich bin schon sehr dankbar dafür.
Ja. Gibt es ein aktuelles Buchprojekt, auf das wir uns freuen können?
Oh ja, es gibt immer Buchprojekte. Ja, ja, ja. Es gibt jetzt, also ich habe ja herausgebracht die Geschichte Österreichs in Reimen, wo ich unter anderem, wo ich sehr viel wirklich recherchiert habe, Österreich von vor 300 Millionen Jahren, da waren wir nämlich nahe dem Äquator. Das Land, auf dem wir heute stehen, war nahe dem Äquator. Da hat es auch einen Saurier gegeben, den Stratiosaurus, glaube ich, Austriacus heißt er, der da herumgegangen ist. Also ich habe das bis heute, bis in die heutigen Tage in Reimen geschrieben und bin zum Beispiel bitte draufgekommen. Die älteste Torte der Welt ist die Linzer Torte.
Nein.
Ja, dokumentiert.
Nein, das ist ja spannend.
Die älteste Torte der Welt.
Also, da können wir ja stolz sein, der Welt in Oberösterreich. Hallo.
Und mein Illustrator, der meine Bücher illustriert, ist ein Argentinier, lebt in Buenos Aires. Ja. Und der hat das illustriert auch. Und wie er das gelesen hat, hat er mich angerufen und hat mir geschrieben, hat gesagt, stell dir vor, die Torte gibt's auch bei uns. Sie heißt aber ganz anders, nicht Linzer Torte. Aber die gibt's auch genauso. Also, das sind interessante Sachen. Was jetzt im Herbst von mir herauskommt, sind zwei große Projekte. Das eine, meine Kinderserie Penny, setze ich erwachsen fort. Penny 20 Jahre später. Was ist aus ihr geworden? Ja. Das haben sich viele immer gefragt. Und ja, da wird es einen großen Roman dazu geben. Und im Anfang November erscheint ein Buch, das heißt Hallo, hier spricht dein Körper. Und das ist ein sehr ungewöhnliches, so ein All-Age-Book, also für Kinder wie für Erwachsene, für alle, wo man den menschlichen Körper einmal auf eine Art kennenlernen kann, wie sonst nie. Jedes Organ, der gesamte Körper spricht und erzählt. Und erzählt, wie das funktioniert, was da zusammenspielt, was sich einzelne Organe wünschen, was sie überhaupt nicht mögen. Und ich glaube, das wird ein sehr ungewöhnliches und sehr schönes Buch. Und ja, und es kommen ja nach wie vor Fortsetzungen der Tom-Turbo-Bücher heraus, immer wieder neue Fortsetzungen. Ein Fall für dich und das Tiger-Team ist jetzt gerade neu herausgekommen. Da schreibe ich auch jedes Jahr auch noch einen neuen Band dazu. Also es sind so die Klassiker-Serien, die laufen weiter, und auch neue Kinderbuchprojekte. Also eine ganze Menge.
Ja, ist ja unglaublich. Also wie kann ich mir denn das vorstellen? Das heißt, Sie müssen ja dann jeden Tag, also was heißt müssen, dürfen, wollen, können, jeden Tag schreiben, oder?
Naja, ich glaube schon, dass ich sagen kann, ich arbeite circa 6 Tage die Woche. Schreiben bedeutet nicht immer am Schreibtisch sitzen, sondern bedeutet auch viel herumgehen. Mir fällt sehr viel ein in Bewegung. Ich habe meinen zweiten Wohnsitz, der ist in London.
In London, ja.
Da finde ich sehr, sehr viel Inspiration. Ich arbeite ja auch an Erlebnisprojekten für eine Burg jetzt gerade, und im Frühling ist ein Musical von mir rausgekommen, im Herbst kommt jetzt ein wirklich was sehr Großes heraus, ein Johann Strauss Musical, zu dem ich das Buch geschrieben habe und die Songs, das ist im Roncalli-Zirkuszelt ab 10. September in Wien, das wird wirklich groß, also das wird ein, glaube ich, sehr, sehr schöne, ungewöhnliche Sache mit Strauss-Melodien, wie man sie noch nie gehört hat. Und ich arbeite meistens an einem Projekt hauptsächlich. Also ich kann nicht 3 Bücher parallel schreiben.
Ja, das glaube ich, ja.
Aber im Hinterkopf, im Ausdenken läuft immer schon das nächste, übernächste und auch eben verschiedene andere Projekte weiter. Das bin ich, das ist mein Leben, das liebe ich.
Ja, und alles, was man liebt, ist niemals anstrengend.
Genau so ist es. Ja. Da muss ich jetzt widersprechen. Nein, also anstrengend finde ich es schon, aber es ist nicht erschöpfend. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Aber schreiben, also ich muss ehrlich sagen, ich kann mir was Schöneres vorstellen, weil wenn ich die erste Seite schreibe, denke ich mir, oh Gott, jetzt 360 weitere.
Und ich habe einmal ein Buch geschrieben, ist schon 10 Jahre aus, also da habe ich mir eigentlich auch gedacht, es wird nur was Kurzes und dann sind es auch 300 Seiten worden. Aber ja, ich habe es auch als sehr mühsam empfunden manches Mal. Vor allem, ich habe es so schwer gefunden, meine Gedanken waren viel schneller als das Schreiben. Das sind mir immer vorausgeeilt. Und ich habe mir gedacht, ich komme nicht hinten nach. Das war so. Und darum habe ich es so anstrengend empfunden, wie so ein Marathonlauf.
Ja, also bei mir ist es auch so, ich habe einen wahnsinnig guten Lektor, vor allem für meine Erwachsenenbücher. Ja. Und der ist aber auch großartig, weil er auch manchmal sagt, es fehlen halbe Sätze oder irgendetwas, weil er kriegt sofort immer die erste Fassung, um sie durchzulesen und zu sagen, wo ich die Geschichte vielleicht verbessern, verändern kann. Mhm. Und da sagt er, ja, da fehlen manchmal halbe Sätze oder Worte, die ich auslasse im Tempo.
Dann ist nicht nur mir so ergangen.
Nein, das ist normal. Gut. Das ist völlig normal. Das überarbeitet man dann und dann setzt man es ein.
Ja, ich bin ja jetzt gespannt, wie viele Bücher jetzt erscheinen werden in nächster Zeit von vielen Menschen, schon alleine mit ChatGPT.
Also ChatGPT kann keine Bücher schreiben.
Das ist ein Riesenirrtum. Ja, bitte, vielleicht wollen Sie uns da mal kurz aufklären. Ich habe jetzt schon von einigen gehört, ich schreibe jetzt ein Buch mit ChatGPT.
Ja, das kann man gerne machen. Nur ChatGPT greift ja nur auf Dinge zurück, die es schon gibt.
Ja.
Und diese berühmte Sache, ich schreibe jetzt ein Buch mit ChatGPT, naja, die Idee muss aber immer noch von dir kommen.
Ja.
ChatGPT kann dir sagen, ob sie ankommt oder ob die Wahrscheinlichkeit da ist, dass sie ankommt. Mhm. Aber im Endeffekt ist ChatGPT wie ein sehr guter Gesprächs- und Sparringpartner. Mhm. Dass man sagt, also wir haben es ausprobiert bei Tom Turbo, schreibe ein Tom Turbo Buch.
Ach so,
also
ja, das, spannend.
Das mhm. ist, was dann da herauskommt, ist zum Teil wirklich sehr lustig, weil es falsch ist auch.
Ja.
Und das sind einfach Dinge, da greift ChatGPT auf bestehende Sachen zurück, irrt sich dann auch. Und also da glaube ich schon, dass die schöpferische Kraft der Originalität ist etwas, das der menschliche Geist schafft. Ob künstliche Intelligenz das in Zukunft irgendwann auch einmal schaffen wird, lassen wir uns überraschen, auch was da rauskommt. Aber dieses, ich schreibe jetzt ein Buch mit ChatGPT, viel Spaß.
Abschließend hätte ich jetzt noch einen Wordrap vorbereitet.
Bitte.
Derzeit lese ich. Lesen Sie.
Das tue ich. Aber das ist jetzt wirklich eine spannende Frage, weil was habe ich derzeit, weil ich so viel geschrieben habe. Ich weiß genau. Ich habe eine Biografie über Sigmund Freud,
die ich gerade lese,
weil ich da etwas plane.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Ich bin ja auch im psychologischen Bereich tätig, also da freue ich mich schon drauf. Meine erste Sparform war?
Eine Box und ein Sparbuch.
Mhm. Wenn ich die Welt ein bisschen besser machen könnte, dann würde ich Folgendes tun.
Den Satz, jetzt beginnt der Ernst des Lebens, für immer verbieten.
Ja, das ist super. Auf meiner Bucketlist steht noch?
Eine Reise nach Bora Bora.
Vielen herzlichen Dank für die Zeit.
Gerne.
Danke, dass Sie da waren und uns auch so Einblick gewährt haben. Ja, liebe Hörer, auch an Sie. Vielen Dank, dass Sie dran geblieben sind. Ich bin mir ganz sicher, Sie sind jetzt bis zum Schluss dran geblieben und haben zugehört. Und freuen
Sonst
Sie
würden
sich.
Sie uns jetzt nicht mehr hören.
Ja. Genau, das stimmt. Ja, wir wünschen Ihnen jetzt einen schönen Sommer und wir melden uns dann wahrscheinlich im August wieder zurück. Auf Wiederhören.
Alles Gute.
Bankgeflüster. Der Podcast der Raiffeisen Bank Wels.